Wir machen heute weiter im Römerbrief. Wir befinden uns im ersten Kapitel und schauen uns heute die Verse 18 bis 23 an. Zunächst möchte ich nochmal auf den Aufbau des Römerbriefes eingehen. Der Römerbrief hat 16 Kapitel, die wir hier in dieser Themenreihe in vier thematische Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, das sind die Kapitel 1 bis 8, wo es um die Frage geht, wie finden und bewahren wir Frieden mit Gott? In Kapitel 9 bis 11 geht es dann um die Frage, was mit dem jüdischen Volk überhaupt ist. Kapitel 12 und 15 behandeln die Frage, wie sollen wir den Glauben ausleben? Da wird es praktisch. Und Kapitel 16 beinhaltet nochmal persönliche Grüße von Paulus. In den letzten beiden Einheiten ging es darum, dass Paulus sich in den ersten 7 Versen zunächst erstmal vorgestellt hat. Er hat im ersten Vers gleich gesagt, dass er sich als Knecht Jesu Christi ansieht, als Apostel und als Ausgesonderten für das Evangelium von Jesus Christus. In den Versen 2 bis 4 hat er dann das Hauptthema des Briefes vorgestellt, das Evangelium von Jesus Christus. Er ist dann auf die Gabe und die Aufgabe des Apostelamts eingegangen und hat sich dann direkt an die Adressaten gerichtet, und zwar an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, und hat das gleich auch mit Grüßen an diese verbunden. In dem Abschnitt von den Versen 8 bis 17 ging es dann darum, dass Paulus für die Gemeinde in Rom dankt. Er denkt sehr, sehr viel an sie und er wünscht sich sehnlichst, sie zu besuchen. Und das begründet er auch. Er möchte nämlich die Gemeinde stärken und möchte, dass sowohl die Gemeinde als auch er sich gegenseitig ermutigen. Er entschuldigt sich dafür, warum es bis jetzt noch nicht geklappt hat, dass er sie besucht hat, nämlich weil er viel unterwegs war und anderen Gemeinden dienen musste. Und dann kommt Vers 16 und 17, die quasi die Schlüsselverse des gesamten Römerbriefes sind und in denen Paulus in einer Kurzfassung das Evangelium zusammenfasst. Ich lese diese beiden Verse nochmal, weil die auch sehr, sehr wichtig im Kontrast zum heutigen Abschnitt sind. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, Paulus fasst hier zusammen, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, die alle rettet, die daran glauben. Und dass es in Gerechtigkeit geschieht. Ja, und da knüpfen wir dann auch direkt an dem Thema an, was jetzt folgt. In dem nächsten Abschnitt wird es nämlich darum gehen, das Evangelium nochmal in einer etwas ausführlicheren Variante zusammenzufassen. Das, was hier gerade in den Versen 16 bis 17 ganz, ganz kurz und kompakt zusammengefasst wurde, wird jetzt ausführlicher zusammengefasst. Und es geht heute quasi um die Frage, warum habe ich eigentlich keinen Frieden mit Gott? Warum brauchen wir Menschen das Evangelium, die frohe Botschaft? Und ja, Paulus sagt in diesen Versen 16 bis 17, dass wir an den Glauben an Jesus Christus, dass da alle Menschen gerettet werden. Und dann setzt er gleichzeitig damit voraus, dass auch alle Menschen Errettung nötig haben. Und das begründet er dann halt in dem folgenden Abschnitt, den wir uns heute genauer anschauen. Ich lese ab Vers 18 bis Vers 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen. In ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Paulus knüpft auch mit den Versen 18 bis 21 direkt an Vers 15 an. Da schreibt er nämlich: Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Er sagt quasi aus, was er vorhat. Er möchte der Gemeinde in Rom das Evangelium predigen. Und das begründet er dann zunächst positiv in den Versen 16 und 17, wo er ja recht positiv begründet, warum er das Evangelium verkündigen will. Und dann ab Vers 18 bis 21 begründet er, warum die Menschen diese rettende Botschaft des Evangeliums überhaupt nötig haben. Wir wollen uns jetzt diese Verse Vers für Vers anschauen und beginnen natürlich mit Vers 18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ja, hier geht es ganz stark um Gottes Zorn. Und ja, über Gottes Zorn wird nicht unbedingt immer gerne gesprochen. Ich selber habe mich auch lange so ein bisschen davor gedrückt, mich mit dem Thema zu befassen, weil es unangenehm ist. Viel lieber redet man über die Liebe oder die Gerechtigkeit Gottes, die zum Beispiel in Vers 17 gegenübergestellt wird. Für uns ist Zorn oft etwas Negatives, was aus einem Affekt heraus ja vorkommt. Und da fragt man sich vielleicht, passt das überhaupt zu Gott? Hat Gott sich manchmal vielleicht nicht unter Kontrolle? Und ja, man ist gezwungen, sein Gottesbild auch ein Stück weit zu hinterfragen. In der ganzen Bibel finden wir Stellen, die vom Zorn Gottes reden, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament sind es vor allem auch die Prophetenbücher. Und die beschreiben den Zorn Gottes vor allem als die aus der Tiefe des Herzens Gottes kommende Reaktion auf den Irrweg seines Volkes. Es geht meistens darum, dass das Volk oder auch Teile des Volkes oder auch einzelne Personen ja gegen Gott gehandelt haben, dass sie sich auf Irrwege begeben haben, dass sie sich abgewandt haben von Gott und sich irgendwelchen Göttern oder Götzendienst zugewandt haben und dass sie nicht auf Gott vertraut haben oder dass sie soziale Ungerechtigkeit im Volk zugelassen haben. Und ja, die Auswirkungen des Zornes Gottes, die wir im Alten Testament finden, sind zum Beispiel Plagen oder auch direkte Strafen. Es wird aber auch zum Teil auf das endzeitliche Gericht hingedeutet. Und Gottes Zorn ist immer ein Ausdruck seiner absoluten Souveränität. In Hiob 9 lesen wir beispielsweise: Gott ist weise und mächtig. Wer stellt sich ihm entgegen und bleibt unversehrt? Er versetzt Berge, ehe sie es inne werden. Er stürzt sie um in seinen Zorn. Und ja, hier wird ganz klar die Emotionalität in Gottes Zorn dargestellt. Und diese Emotionalität ist auch wichtig, denn sie zeigt die tiefe Verwundung, den tiefen Schmerz, den Gott hat, wenn seine Schöpfung ihn ablehnt, und gegen ihn rebelliert. Und da ist so stark die Liebe Gottes sichtbar. Gott liebt die Menschen so sehr und wendet sich ihnen zu. Und deshalb ist er auch so bestürzt und so zornig, wenn sie auf seine Zuwendung und seine Liebe mit Abwehr, mit Ablehnung reagieren, wenn sie diese mit Füßen treten. Für das Volk Israel war es damals selbstverständlich, dass Gott über ihr Handeln zornig wurde. In Jesaja 12, Vers 1 lesen wir: Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, du bist zornig gewesen über mich. Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest. Hier wird ganz klar dargestellt, Gottes Zorn ist eine Reaktion auf das Fehlverhalten seines Volkes, das er doch so sehr liebt. Im Neuen Testament wird auch von Gottes Zorn gesprochen. Beispielsweise Johannes der Täufer redet in Johannes 3, Vers 36 von dem Zorn Gottes. Er sagt da: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Auch Jesus redet vom Zorn Gottes und auch Paulus, so wie hier im Römerbrief. Paulus schreibt hier in unserem Abschnitt, dass allen gottlosen Leben und aller Ungerechtigkeit der Zorn Gottes vom Himmel her offenbart wird. Und das zeigt, dass der Zorn Gottes über allen gottlosen und ungerechten Menschen liegt. Dieser Zorn und das verbundene Gericht damit ist unaufhaltsam. Es wird alle Ungerechtigkeit und alle Gottlosigkeit treffen. Und ja, dieses Gericht hat zwei Dimensionen. Das ist einmal das endzeitliche Gericht, was damit gemeint ist, wo Gott am Ende der Zeit alle Ungerechtigkeit und alle Gottlosigkeit richten und auslöschen wird. Und es hat die Dimension des gegenwärtigen Gerichtes, dass der Zorn Gottes darin sichtbar wird, dass er die Menschen ihren eigenen Begierden hingegeben hat und sie sich damit in einer Abwärtsspirale befinden. Das wird vor allem in den Versen nach unserem heutigen Abschnitt auch nochmal ganz konkret beleuchtet. Und hier ist es wichtig zu beachten, was für Auswirkungen der Zorn Gottes auf die christliche Verkündigung hat. Es geht nicht darum, mit dem Zorn Gottes Angst zu predigen. So nach dem Motto: Bekehr dich, sonst kommst du in die Hölle. Denn mit solchen Predigten wurde sehr, sehr viel Missbrauch betrieben. Und viele Menschen können aufgrund solcher Predigten nicht mehr an einen Gott glauben, der ein Gott der Liebe ist. Wir sollten aber auch liebevoll unseren Mitmenschen die Augen öffnen, dass ein Leben ohne Gott ein Leben ist, was Nein zu Gott sagt und Ja zur Sünde. Und ein Leben, das Gott ablehnt, das führt zu Ungerechtigkeit, zu Egoismus. Und diese Folgen sind überall in unserer Welt zu spüren. Wir haben Kriege, wir haben Armut, wir haben Krankheiten, die schon längst durch Medikamente geheilt werden könnten, aber wo die Medikamente aus Habsucht teilweise zurückgehalten werden. Es ist so entscheidend, dass wir in der Verkündigung in unseren Gemeinden deutlich werden lassen, dass das Evangelium die Rettung des Zornes Gottes ist. Die Rettung vor dem Zorn Gottes. Und hier in den Versen des Römerbriefes stellt Paulus zwei Dinge gegenüber. Zum einen Gottes Gerechtigkeit, die Gottes Ja zu den Menschen im Evangelium von Jesus Christus darstellt und dass dieses Evangelium jedem durch den Glauben gilt und auf der anderen Seite den Zorn Gottes, Gottes Nein zur Gottlosigkeit und zur Ungerechtigkeit, die sich weder von Gott noch von Menschen, wo sich Menschen weder um Gott kümmern, noch um die Menschen um sich herum. Und ja, daran können wir sehen, Gottes Zorn richtet sich in allererster Linie gegen die Ablehnung von ihm und gegen die Ungerechtigkeit gegenüber seinen Mitmenschen. Und ja, somit ist jeder Mensch, der in Ablehnung Gottes und in sozialer Ungerechtigkeit lebt, von diesem Zorn betroffen. Und was auch hier deutlich wird, ist, dass es um alle Menschen geht, um die Menschheit allgemein. Es geht hier nicht nur um Juden oder nicht nur um Heiden. Es geht um die Menschheit im ganz Allgemeinen. In unserer heutigen Sprache könnten wir auch sagen, es geht hier nicht um die Gläubigen oder die, die sich Christen nennen. Weil, ja, es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube an Gott oder ich bin Christ. Aber das ist ganz, ganz schnell einfach nur gesagt und vielleicht steckt gar nicht wirklich da was hinter. Es geht darum, dass man Gott nur dann annimmt, wenn man ihm auch den gebührenden Platz in seinem Leben anerkennt. Wenn Gott nicht in meinem Leben wohnt und regiert, dann ist dieses Leben gottlos. Und daraus folgt dann auch die Ungerechtigkeit gegenüber meinen Mitmenschen, weil ich selber Maßstäbe setze und diese über Gottes Maßstäbe setze. Vers 17 macht ganz deutlich, dass es um Gottes Gerechtigkeit geht. Wenn ich ein gottloses Leben führe, lebe ich nach meiner menschlichen Gerechtigkeit, nicht nach Gottes Gerechtigkeit. Und ja, wir können auf der ganzen Erde sehen, dass diese Ungerechtigkeit, diese menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit dazu führen, dass Menschen hungern müssen, während andere daneben sich ein Auto und ein Haus nach dem anderen kaufen. Wir können sehen, dass unsere menschlichen Vorstellungen von Gerechtigkeit zu Kriegen führen, wo Menschen sich gegenseitig abschlachten. Wir können sehen, dass es zu Zwangsprostitution führt, wo vor allem Frauen dazu gezwungen werden, ja, ihren Körper zu verkaufen. Es führt zu Sklavenhandel und das ist nicht zu unterschätzen. Fast der ganzen Welt ist Sklavenhandel mittlerweile verboten, was sehr, sehr gut ist. Und dennoch sind die Zahlen der Sklaven noch nie so hoch gewesen wie zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt Rassismus und überall da können wir sehen, wir Menschen setzen einen falschen Maßstab an Gerechtigkeit, weil wir nicht nach Gottes Gerechtigkeit leben. Und damit lehnen wir Gott ganz bewusst ab. Denn Paulus geht davon aus, dass die Menschen die Wahrheit kennen, aber durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das heißt, dass die Menschen wissen könnten, dass es ein göttliches Gegenüber gibt, das bestimmt, was richtig und falsch ist. Aber sie ignorieren dieses Gegenüber, weil sie selbst bestimmen wollen, was richtig oder falsch ist. Und dieses Wissen und die damit verbundene Ablehnung werden in den folgenden Versen genauer betrachtet. Ich lese Vers 19 und 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hatte sie ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Vers 19 stellt erstmal die These auf, Gott hat sich schon zu erkennen gegeben. Er hat sich offenbart. Und offenbart, das kann man auch mit bekannt gemacht oder zu erkennen gegeben Er hat sich gezeigt, übersetzen. Und damit ist nicht gemeint, dass wir Gott komplett begreifen können, dass wir ihn mit unserem Verstand erkennen können oder dass wir ihn in Gänze verstehen könnten. Aber das, was man von Gott erkennen kann, lässt sich wahrnehmen. Gott ist ein unsichtbares Wesen, wird hier geschrieben. Und das ist wichtig, da Menschen sich seit eh und je Götter gemacht haben. Götter, die sie anfassen können, Götter, die sie sehen können. Sie haben sich Bilder und Statuen gemacht, die sie angebetet haben. Der wahre Gott ist jedoch unsichtbar. Und deshalb ist Gott auch nicht einfach verfügbar oder greifbar wie ein Götzenbild, aber er ist wahrnehmbar. Gott ist unter ihnen, also unter der Menschheit zu erkennen. Und das ist nicht irgendein esoterischer Gedanke, wo wir sagen, dass in jedem von uns ein Stückchen Göttlichkeit zu finden ist. Es geht hier nicht um den individuellen Menschen. Es geht um die Menschheit als solches, um den Menschen als Teil Gottes wunderbarer Schöpfung. Denn genau an seinen Werken ist er zu erkennen, wenn man ihn denn auch wahrnehmen möchte. Und das auch schon immer, seit der Schöpfung der Welt. Gott zeigt sein unsichtbares Wesen in seiner Kraft, in seiner ewigen Kraft und in seiner Gottheit. Und wie kann so eine Welt, so ein Universum mit all seinen Sternen und Planeten, mit allen Tieren, Pflanzen, mit den ganzen Wassermassen, mit den wunderbaren Landschaften, Bakterien, Mikroorganismen, mit Zeiten, mit Naturgesetzen, mit Naturgewalten und auch mit dem Menschen inmitten dieser Schöpfung entstanden sein, außer durch ein Gegenüber, was höher ist als wir. Wir Menschen haben schon immer irgendwelche Theorien entwickelt und gerade wir als westliche, aufgeklärte Menschen in der Moderne brauchen für diese Erklärung oft keinen Gott mehr. Da gibt es die wildesten Theorien von Wissenschaftlern, von Philosophen, die ja sich Gedanken darüber gemacht haben und untersucht haben, wie alles entstanden sein könnte. Und ich will nicht sagen, dass diese Theorien in allen Punkten falsch sind. Es gibt bestimmt auch gute Erklärungsansätze, wie diese Erde funktioniert. Jedoch gibt es keine plausible Erklärung, woher dies alles entstanden ist. Denn jede Erklärung, die losgelöst ist von einem Gott als Urheber, verschließt ihre Augen vor Gottes ewiger Kraft und Gottheit, die in seinen Werken zu erkennen ist. Und das können wir schon im Buch Hiob lesen, im Kapitel 12, wo steht: Frage doch das Vieh, das wird dir es lehren, und die Vögel unter dem Himmel, die werden es dir sagen, oder die Sträucher der Erde, sie werden es dich lehren, und die Fische im Meer werden es dir erzählen. Wer erkennt nicht an dem allem, dass des Herrn Hand das gemacht hat, dass in seiner Hand ist die Seele von allem, was lebt in seiner Hand, auch der Geist im Leib eines jeden Menschen. Hier wird ganz klar beschrieben, dass sogar die Natur, die Tiere und ja alles um uns herum ein Hinweis darauf gibt, dass Gott der Urheber von allem ist und dass ja Gott alles gewirkt und geschaffen hat. Mit Gottes Werken ist jedoch auch die Geschichte gemeint. Gott ist überall in der Geschichte zu erkennen. Wir können seine Geschichte mit der Menschheit in der Bibel nachlesen. Und natürlich hatten die Menschen nicht zu allen Zeiten die Bibel in der Form wie wir. Aber auch vor der Antike, aus der die Geschichten stammen, die wir in unserer Bibel lesen, gab es immer wieder Schriften. Und auch in den Zeiten davor und selbst bevor die Menschen ihre Geschichten mit Gott aufgeschrieben haben, wurden diese mündlich weitergegeben. Und in diesen Geschichten konnte Gott immer wieder wahrgenommen werden. Aber diese Blindheit davor, dass Gott wahrnehmbar ist, ist nicht nur ein Phänomen der Moderne. Paulus lebt in einer Zeit, wo gerade das griechische Denken für alles einen Gott hatte. Da gab es einen Gott, der die Felder bewässert hat. Es gab einen Gott, der die menschliche Liebe untereinander schenkt. Einen, der Blitze und Donner vom Himmel schickt. Für alles gab es einen passenden Gott. Doch Paulus spricht hier von dem einen Gott, der alles geschaffen hat, dessen ewige Kraft und Gottheit in seinen Werken, also in seiner Schöpfung, wahrgenommen werden kann und vor allem wahrgenommen werden will. Psalm 19 sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Erde. Und deshalb gibt es auch keine Entschuldigung. Keiner kann sagen, das habe ich nicht gewusst. Es gibt natürlich auf dieser Welt auch heute noch Stämme, die noch nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht wurden. Die noch nicht wissen, dass Jesus Christus der Erlöser ist. Die nicht von Kindheit an zur Kinderstunde gegangen sind und biblische Geschichten gehört haben. Und weil es diese Völker immer noch gibt, sind wir umso dankbarer, dass sich Menschen, zum Beispiel wie Adrian und Efi, als Missionare ausbilden lassen, um diese Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Und doch sagt Paulus hier, dass dass die Menschen keine Entschuldigung haben, weil Gott sich in seinen Werken zeigt. Die Verse 21 bis 23. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Gott ist also in seinen Werken wahrnehmbar und erkennbar. Also kann der Mensch von ihm wissen. Und doch löst sich der Mensch von ihm und setzt seine eigenen Maßstäbe. Und damit unterdrückt er die Wahrheit durch Ungerechtigkeit. Wie gesagt, und wie das schon in Vers 18 steht, er setzt seine eigenen Maßstäbe. Anstatt Gott als denjenigen zu preisen, der sich in seinen Werken offenbart und ihm dafür zu danken, dass er es tut, gibt der Mensch sich lieber seinen nichtigen Gedanken hin. Und ja, mit diesen nichtigen Gedanken ist ein Realitätsverlust gemeint. Wenn man Gott nicht mehr wahrnimmt, benötigt man andere Erklärungsmuster. Und da ist dann alles möglich. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und so haben sich die Menschen auch schon immer irgendwelchen Theorien und Philosophien verschrieben. Sich die Welt so zusammengestellt, wie sie ihnen gerade gefällt. Und Paulus kennt dies. Er kennt die Welt der Dichter und Denker, die in Athen auf dem Areopagberg standen und philosophiert haben. Und auch wir kennen das. Deutschland wird auch oft als Land der Dichter und Denker genannt. Und es ist auch sehr, sehr viel Schönes an Lyrik und Literatur in unserem Land entstanden. Jedoch hat sich auch unsere Gesellschaft sehr stark von Gott distanziert. Und dadurch ist der Nährboden für atheistische Weltdeutungen und Ideologien jeglicher Art gelegt. Und so wie die Menschheit den Bezug zur Realität in ihrem nichtigen Denken verloren hat, wenn sie Gott nicht mehr wahrnimmt und ehrt, so wird auch das Herz unverständlich und verfinstert. Und das Herz beschreibt sowohl damals in der damaligen Zeit im Judentum als auch heute noch das menschliche Denken, das menschliche Wollen und das Fühlen. Das Herz ist das Zentrum des Lebens. Von ihm geht alles aus. Und wo Gott, der das Licht ist, wie es in anderen Stellen der Bibel dargestellt wird, wenn Gott mit seinem Licht nicht unser Denken, Wollen und Fühlen bestimmt, dann wird es finster in uns drin. Da wird der Mensch orientierungslos und verirrt sich in irgendwelche anderen Weltdeutungen und Überlegungen. Und da, wo der Bezug zur Wirklichkeit in nichtigen Gedanken verloren gegangen ist, da, wo das Herz finster ist, wo die Orientierung fehlt, da zeigt sich das darin, dass der Mensch meint, dass er weise ist. Obwohl, wie es hier steht in Vers 22, obwohl er ein Narr ist. Als weise gilt man, wenn man vernünftige Schlüsse ziehen kann und dann auch richtig handeln kann. Aber wie kann man nach Gottes Maßstäben zu vernünftigen Schlüssen kommen, wenn man sich von ihnen losgelöst hat, wenn man seine Wahrheit ignoriert? Die Folge dessen, die beschreibt Vers 23 mit Götzendienst. Ich lese nochmal ab Vers 22. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes wurde vertauscht mit dem eines vergänglichen Geschöpfes. Der wahre Gott, der in Ewigkeit ist, der schon immer war, der unvergänglich ist, wurde vertauscht mit etwas Geschaffenem. Der Schöpfer wurde vertauscht mit dem Geschöpf. Und da wird nicht mehr unterschieden zwischen Schöpfer und Geschöpf. In Jeremia 10 können wir lesen, alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern, denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. In der antiken Welt gab es, wie eben schon beschrieben, für alles Götter. Und auch Tieren wurden besondere Eigenschaften zugesprochen. Und dann wurden sie angebetet und verehrt. Und das benennt der Vers ganz klar, diesen Götzendienst. Die Herrlichkeit Gottes, die besteht gerade darin, dass Gott erhaben ist über seine Schöpfung, weil er der Urheber von allem ist, weil er alles geschaffen hat und deshalb über seiner Schöpfung steht. Und wenn wir das verkennen, dann beten wir ein Bild an, statt das Original anzubeten. Eine billige Kopie. Und ich denke, auch wir haben heutzutage unsere Götter. Sei es die Karriere, sei es die Wissenschaft, sei es Sex, sei es Sport, Musik, Anerkennung oder irgendeine andere Komponente, die uns wichtiger scheint als Gott, die uns Maßstäbe setzt, an denen wir uns orientieren, statt dass wir uns an Gottes Maßstäben orientieren. Dass der Mensch dem Götzendienst verfallen ist, ist eine logische Folge dessen, dass er sich von Gott abgewandt hat. Und ich betone es nochmal, hier ist nicht die Rede von einem einzelnen Menschen, der eine bewusste Entscheidung gegen Gott trifft. Hier wird aufgezeigt, dass die ganze Menschheit in Rebellion gegen Gott steht. Dass die ganze Menschheit sich von Gott gelöst hat. Und dass es dazu geführt hat oder dazu führt, dass der Mensch nicht mehr nach Gott fragt, sondern sich selbst Götter schafft. Sich selbst Maßstäbe und Regeln setzt, die zu einem falschen Verhältnis zu Gott in einem falschen Verhältnis zu Gott stehen. Und dass daraus auch folgt, dass wir Menschen in einem falschen Verhältnis zueinander stehen und dass daraus Ungerechtigkeit untereinander resultiert. Und diese Rebellion zieht Gottes Zorn auf sich. Und deshalb ist die Errettung von Gottes Zorn so notwendig. Deshalb ist das Evangelium so wichtig, die Kraft Gottes, die selig macht und die uns wieder ins richtige Verhältnis zu Gott und zu unseren Mitmenschen setzt.